Tore zur Freiheit, Kapitel 15. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 4 Sendbriefe. Folgt ihr mir, so werdet ihr sehen, was euch verheißen ist. Und ich werde euch auf ewig zu meinen Gefährten im Reich meiner Majestät und zu Vertrauten meiner Schönheit im Himmel meiner Macht erheben. Etwa 2 oder 3 Monate, nachdem Abdu'l-Bahá Amerika verlassen hatte, gelangte ich zu einer Überzeugung, die seither nicht einen einzigen Augenblick ins Wanken geraten ist. Zur Erkenntnis der Stufe des Bab, als die des ersten Punktes des Lichtes am Horizont des neuen Tages. Der Stufe Baha'u'llahs, der Herrlichkeit Gottes, als die der Manifestation des Lichtes des höchsten Wesens im Spiegel der Namen und Eigenschaften und der Stufe seines Sohnes Abdu'l-Bahá, als die des Mittelpunktes seines Bundes, das von Gott bestimmte Vorbild, der vollkommene Mensch, dessen Auftrag es war, die Schönheit der Heiligkeit durch die Stufe vollkommener Dienstbarkeit gegenüber Gott und den Menschen zu verkörpern. Ich bin der Diener aller Diener Gottes. Sonderbarerweise war diese Überzeugung die direkte Folge des geistlichen Dienstes. Mir wurde in überwältigender Weise klar, dass ich zum ersten Mal in meinem Pfarramt auf einer tiefen, verwandelnden Ebene dazu in der Lage war, kämpfenden Seelen im Griff der Versuchung, der Trauer, der Ratlosigkeit, der Verwirrung über all die schwierigen Probleme des Lebens und des Todes Beistand zu leisten. Eine spirituelle Intuition schien geboren zu sein, zweifellos durch die erhabenen Worte, die meinen Geist über viele Monate genährt hatten, und noch mehr durch die persönlichen Lehren und das Beispiel Abdu'l-Bahás, die jenen Worten eine Eindringlichkeit verliehen, die Herzen anzog und schmelzen ließ. Vermutlich hätte die alte Terminologie von der Gabe des Heiligen Geistes gesprochen, um dieses wunderbare Ereignis zu beschreiben. Ich weiß nur, dass es eine völlig neue, demütig machende Erfahrung war. Abdu'l-Bahás Lehren und sein Beispiel veränderten und beeinflussten all meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Ich konnte sogar beobachten, wie meine schwachen Versuche, die Lehren auf die Bedürfnisse einzelner Seelen anzuwenden, so wirksam wurden, dass mich ein Gefühl von Ehrfurcht und Freude erfüllte. Es war so neu, so überwältigend, dass ich wie auf einem Sturzbach absoluter Überzeugung in solch einer Atmosphäre der Gewissheit getragen wurde, dass jede Spur meiner früheren Zweifel und Unsicherheiten verschwand, als hätte es sie nie gegeben. Eine Stimme flüsterte über die Zeiten hinweg in meine tiefste Seele. Menschen lesen keine Trauben von Dornen, keine Feigen von Disteln. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Wenn man mit eigenen Augen menschliche Seelen erweckt sieht, Herzen von göttlicher Inspiration berührt, Leben tief beeinflusst, Trauer in Zufriedenheit verwandelt, inneren Kampf und Unruhe besänftigt und dies alles durch Worte aus diesen göttlichen Gebeten und Erklärung wie ein wohltuender Balsam für die Wunden der Seele, könnte man da den Geist, aus dem sie hervorgegangen sind, leugnen? Würde das nicht bedeuten, alle Propheten der Vergangenheit zu leugnen, die Bergpredigt und alle christlichen Traditionen anzuzweifeln? Wenn das nicht von Gott kommt, sagte ich zu mir selbst, dann gibt es keine Grundlage für den Glauben an Gott. Ich möchte eher mit diesem großen Glauben falsch liegen, als scheinbar richtig mit all den Zweifeln und Krittlern in der Welt. Aus der Tiefe meines Wesens kam der Ruf, den auch die standhaften Gläubigen vergangener Zeiten erhoben: Mein Herr und mein Gott. Darüber hinaus hat in meinem eigenen Leben eine grundlegende Neuorientierung stattgefunden, so dass alle Ereignisse und Umstände, alle Gedanken und Äußerungen, alle Menschen und Gespräche eine neue Bedeutung und einen neuen Sinn bekamen. Es schien, als ob nach und nach etwas Beständiges Gestalt annahm. Eine Versicherung, dass trotz des äußeren Anscheins alles gut sei. Etwas, das sowohl den kleinsten als auch den wichtigsten Ereignissen des täglichen Lebens zugrunde lag und die Welt veränderte. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Ich erinnere mich, dass eines meiner Familienmitglieder mich eines Morgens, als ich den Raum betrat, mit dem überraschten Ausruf begrüßte: Nun, was ist die gute Nachricht? Ich nehme an, dass mein Gesicht und meine Haltung so wie von jemandem waren, der gerade von höchstem Glück erfahren hatte. Die Bedeutung der Worte, die ich so oft in der mehr oder weniger oberflächlichen Art und Weise des Theologen zitiert hatte, erfassten mich mit einer neuen, verblüffenden Tragweite. Denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Ebenso die Worte Baha'u'llahs, die dieselbe Quelle höchsten Glücks beschreiben. Das ist der Born aller Freude der Welt. Aber es war zweifellos der Erhalt eines dritten Sendschreibens vom Meister, das meine Ergebenheit vervollständigte. Ich zitiere es einfach mit der Anmerkung, dass alles, was Abdu'l-Bahá schrieb, universell ist und von jeder Seele gelesen und auf sich selbst bezogen werden kann, wenn sie die Bedingungen einer aufrichtig suchenden Seele erfüllt. Er ist Gott. O du, mein himmlischer Sohn, dein Brief ist angekommen. Er war ein Rosengarten, von dem die süßen Düfte der Liebe Gottes eingeatmet wurden. Er deutete an, dass ihr euch in höchster Freude und Geistigkeit versammelt habt. Euer Ziel ist es, das Licht der Führung zu verbreiten, tote Herzen zu erwecken, die Einheit der Menschenwelt zu fördern und die Wahrheit darzulegen. Zweifellos werdet ihr erfolgreich sein und von unsichtbaren Mächten unterstützt werden. Ich habe für dich gebetet, dass du zum Pastor des Tempels im Königreich und zum Rufer des Herrn der Herrscharen werden mögest, dass du ein Kloster im Himmel bauen und das Fundament eines Konvents in der Welt des Raumlosen legen mögest, dass du in allen Angelegenheiten durch den Odem des Heiligen Geistes unterstützt werden mögest und dass du so erleuchtet werdest, dass die Augen aller Pastoren durch deinen Glanz geblendet werden und sich danach sehnen, deine Stufe zu erreichen. Ich denke immer an dich. Die Tage unserer Begegnung werde ich nie vergessen. Bemühe dich nach Kräften, dir Baha'u'llahs Lehren einzuprägen, sie im ganzen Kontinent zu verkünden, Liebe und Einheit unter den Gläubigen zu schaffen, die Menschen zu führen, die Achtlosen zu erwecken und die Toten wiederzubeleben. Übermittle in meinem Namen allen Freunden Gottes meine sehnsüchtigsten Grüße. Die Herrlichkeit des Allherrlichen sei mit dir. Gezeichnet Abdu'l-Bahá Abbas. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass dieser Brief ein Aufruf war, ein Trompetenstoß aus einem höheren Reich in der Aufforderung voranzuschreiten, nach oben mitzukommen, entzog sich mir die Bedeutung, der tiefere Sinn von einigen Ausdrücken damals völlig, und ich kann sie bis heute nur vage verstehen. Von unsichtbaren Mächten unterstützt, Pastor des Tempels im Königreich, ein Kloster im Himmel und ein Konvent in der Welt des Raumlosen, was konnten so seltsame Sätze bedeuten? Während mich im Laufe der Jahre die göttlichen Äußerungen Baha'u'llahs und Abdu'l-Bahás immer mehr durchdrangen, trat ihre Bedeutung hervor. Schwer zu fassen, aber klar umrissen. Vage und doch jenseits aller Worte faszinierend in ihrer Wirkung auf den Geist. Wenn das Orchester hinter einem Schirm göttlicher Rosen verhüllt wird, ist die Musik dann weniger hinreißend oder ist man sich dessen weniger gewiss, dass es ein Orchester gibt? Damit der Leser den Duft dieser Rosen einatmen und die Melodie des verborgenen Orchesters vielleicht mit seinem inneren Ohr hören kann, möchte ich zwei Passagen aus den Worten Abdu'l-Bahás zitieren. Am 30. April 1912 sprach er in Chicago bei einem Treffen der Baha'i Temple Unity Convention. Daraus zitiere ich: Zu den in den heiligen Büchern genannten Vorkehrungen gehört die Schaffung von Andachtsorten. Sie fördern die Einheit und Gemeinschaft unter den Menschen. Der wahre Tempel ist das Wort Gottes, denn die ganze Menschheit muss dort Zuflucht suchen. Es ist der Mittelpunkt der Einheit der ganzen Menschheit. Es ist der gemeinschaftliche Mittelpunkt, die Ursache von Einvernehmen und Verbundenheit der Herzen, das Zeichen der Solidarität des Menschengeschlechts, die Quelle ewigen Lebens. Tempel sind Symbole dieser göttlichen Kraft, der Vereinigung, damit Menschen, die im Haus Gottes zusammenkommen, sich die Tatsache ins Gedächtnis rufen, dass das Gesetz für sie alle offenbart wurde und dass sie es vereinen soll. Sie werden erkennen, dass so, wie dieser Tempel für die Vereinigung der Menschheit errichtet wurde, auch das Gesetz, das ihm vorausging und ihn schuf, aus dem offenbarten Wort hervorgeht. Wiederum, Abdu'l-Bahá schrieb an eine amerikanische Gläubige, die wegen ihrer Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche gefragt hatte: Wisse, am Tag der Manifestation Christi gingen viele Seelen ihres Anteils verlustig und waren dessen beraubt, weil sie Mitglieder des Allerheiligsten im Jerusalem waren. Aufgrund dieser Mitgliedschaft wurden sie wie durch Schleier von seiner strahlenden Schönheit getrennt. Daher wende dein Angesicht der Kirche Gottes zu, die aus göttlichen Anweisungen und barmherzigen Ermahnungen besteht. Denn welche Gemeinsamkeit gibt es zwischen der Kirche aus Stein und Zement und dem himmlischen Allerheiligsten? Trachte danach, diese Kirche Gottes zu betreten. Obwohl du den Eid abgelegt hast, in diese materielle Kirche zu gehen, steht dein Geist unter dem Bund und Testament des geistigen und göttlichen Tempels. Das solltest du schützen. Die Wirklichkeit Christi liegt in den Worten des Heiligen Geistes. Nimm dir daraus deinen Anteil, wenn du es vermagst. Wurden die Worte des Johannes nicht mit einer neuen Bedeutung versehen, da er versuchte, das Kommen des Reiches Gottes auf Erden in symbolischen Worten zu schildern? Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, ist ihr Tempel. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Es sei daran erinnert, dass die wörtliche Übersetzung des Titels Baha'u'llah die Herrlichkeit Gottes ist. Ein Pastor des Tempels im Königreich ist somit einfach ein Anhänger und Verkündiger des Gesetzes der Einheit und der Liebe, das allen aufrichtigen Gläubigen an den einen Gott verpflichtend auferlegt wurde. Von unsichtbaren Mächten unterstützt zu werden, bedeutet, von den ewigen Kräften umgeben zu sein, die den mutigen Kämpfern für Wahrheit schon immer beigestanden haben. Ein Kloster im Himmel und einen Konvent in der Welt des Raumlosen zu bauen, bedeutet, spirituelle Festungen der Loslösung und Entsagung für die Seelen der Menschen zu bauen, so dass sie, während sie noch auf Erden leben, in Wirklichkeit im Himmel weilen. Es ist das Vorrecht eines jeden, der an das Wort Gottes glaubt und seinem Licht aufrichtig nachfolgt, solch ein Pastor zu sein. Was für eine herrliche Welt dieser Erdhügel sein wird, wenn alle Menschen auch nur zu einem Schimmer dieses Lichts gelangen. 2 Monate später erhielt ich einen 4. Sendbrief, der erneut Tore zur Freiheit in eine Welt von immer strahlenderem Licht und strahlenderer Schönheit eröffnete. Er ist Gott. O du mein geschätzter Sohn, der Brief, den du in größter Liebe geschrieben hattest, löste vollkommene Freude aus. In der Tat strebst du mit Herz und Seele danach, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Ganz gewiss wird diese gesegnete Absicht große Wirkung haben. Die gute Absicht ist wie eine brennende Kerze, die in alle Richtungen strahlt. Gelobt sei Gott, dass du dich aufs Äußerste angestrengt hast, eine Kerze der Führung in jener Gegend zu entzünden, einen Baum von größter Frische und Zartheit im Garten der Menschenwelt zu pflanzen, die Menschen zum göttlichen Königreich zu rufen, dem Verstand der Menschen zum Fortschritt zu verhelfen, verlorene Schafe unter dem Schatten des wahren Schäfers zu versammeln, Schlafende zu erwecken, geistig Kranke zu heilen, den Horizont der Gedanken zu erweitern, den Charakter der Menschen zu veredeln und die umherirrenden Vögel zum Rosengarten der Wirklichkeit zu geleiten. Sei dessen gewiss, dass die Ausgießung der Ewigkeit auf dich herniederkommt und die Bestätigung Baha'u'llahs dich umfangen. Überbringe allen Gläubigen wunderbare Abha-Grüße. Die Herrlichkeit des Allherrlichen sei mit dir. Gezeichnet Abdu'l-Bahá Abbas. Wieder ein Aufruf, wieder eine Aufforderung, in einer höheren Welt zu wohnen und zu arbeiten. Es gibt drei Anweisungen, denn als solche habe ich sie immer verstanden und angenommen, die mich damals besonders beeindruckten und mich seither unbewusst in meinen Meditationen und Tätigkeiten beeinflussten. Es sind folgende: Zum Werkzeug für den Fortschritt von Verstand und Seele zu werden, den Horizont der Gedanken zu erweitern und den Charakter der Menschen zu veredeln. Selbst die oberflächlichste Betrachtung der gewöhnlichen Bevölkerung lässt erkennen, wie statisch und schwerfällig die Natur ihres Geistes beschaffen ist und wie unfähig sie ist, ihren gewählten oder aufgezwungenen Trott zu verlassen. Der geistige Wirkbereich, innerhalb dessen sich die meisten von uns bewegen, ist sehr schmal. Unser Horizont ist durch unsere persönlichen Interessen beschränkt. Es stimmt, dass Schüler und Philosophen darüber hinausgehen, ihr Wissen katalogisieren und stolz auf ihren liberalen Blick sind. Aber wenn es um das Handeln geht, ist auch ihr Horizont durch persönliche Erwägungen beschränkt. Ich vergesse die Heiligen und Helden aller Zeiten nicht, die die Wahrheit über ihr eigenes Selbst, ihre Familie und ihr Leben gestellt haben. Aber ich kann auch nicht vergessen, dass ihr Los seit jeher der Scheiterhaufen, das Verlies und das Kreuz gewesen sind. Ach, es scheint, dass auch die Einfältigen, die die Menschen Gelehrte nennen, wie Baha'u'llah so pointiert feststellt, es nicht vergessen. Aber sie folgen der Wahrheit nur so weit, wie ihre Wege annehmlich sind und alle ihre Pfade friedlich, zögern aber, sobald der Finger der Verachtung auf sie zeigt, ihr Besitz bedroht ist oder ihre Familie sie im Stich lässt. Fern sei mir, diese grundlegende Beschaffenheit unserer gemeinsamen Natur zu kritisieren oder zu bemängeln. Ich zeige diese unbestreitbare Tatsache einfach auf und weise auf eine Haltung hin, die nach Aussage der Großen und Heiligen aller Zeitalter der Unwissenheit entspringt. Unwissenheit über die wahre Natur des Lebens, ihre unendlichen Horizonte, ihren Ursprung in einer unvorstellbar fernen Vergangenheit sowie ihre ebenso unvorstellbar herrliche Zukunft in allen Welten Gottes. Hierauf bezieht sich Abdu'l-Bahá, wenn er davon spricht, zum Werkzeug für den Fortschritt von Verstand und Seele zu werden und den Wirkbereich des menschlichen Geistes zu erweitern. Was seine Aufforderung betrifft, den Charakter der Menschen zu veredeln, so wird sicher niemand die übliche Laschheit des menschlichen Charakters bezweifeln. Unsere Bewertung jeglicher moralischen Frage hängt fast ausschließlich von unserer persönlichen Einschätzung ab. Wenn wir zum Beispiel unseren Gerechtigkeitssinn an Baha'u'llahs Definition messen, und wenn du auf Gerechtigkeit siehst, dann wähle für deinen Nächsten, was du für dich selbst wählst. Wie viele von uns würden dem entsprechen? Vom Autofahrer, dessen erster Impuls bei einem Unfall ist, dem jeweils anderen die Schuld zu geben, bis hin zum Richter auf der Richterbank, dessen Entscheidungen durch mögliche politische Folgen beeinflusst sind, alle sind vom gleichen Schlag. Und wieder liegt der Grund in der Begrenztheit des Geistes. Wer so handelt, ist einfach kurzsichtig. Sein Horizont ist durch momentane Erwägung zu eingeschränkt, um die unvermeidlichen Folgen erkennen zu können. Diese Folgen haben die Seiten der Geschichtsbücher gefüllt und deren Gesamtwirkung hat die Welt nun in katastrophale Unordnung und Elend gestürzt. Es wäre bestimmt schwer, etwas zu finden, das nötiger wäre, als den Charakter der Menschen zu veredeln, bis hin zu einem Punkt, wo er von allen Elementen gereinigt wird, die des Menschen höherer und göttlicher Natur fremd sind, und er rein und unbefleckt von den Schlacken der Selbstsucht hervortritt. Den eindrucksvollsten Sendbrief Abdu'l-Bahas erhielt ich um die Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, Anfang August 1914. O du geachtete Persönlichkeit, dein Brief ist eingetroffen. Ihn zu lesen erfüllte mich mit großer Hoffnung, denn aus dem Inhalt wurde deutlich, dass du infolge deines Eintritts in das göttliche Reich täglich Fortschritte machst. Wenn dieser Fortschritt sich kontinuierlich fortsetzt, dann wirst du den größten Mittelpunkt im Universum Gottes finden und die Bestätigungen des Heiligen Geistes deutlich erkennen. Du wirst in der Quelle des Lebens getauft und von all den Gesetzen der Welt der Natur befreit werden. Du wirst erleuchtet, barmherzig und himmlisch werden, eine strahlende Kerze unter den Menschen. Bemühe dich nach Kräften, dich völlig von menschlichen Empfindlichkeiten zu befreien, so dass die Mächte des Königreiches dein Herz und deinen Geist in einem solchen Maße beherrschen, dass du zwar auf dieser Erde lebst, in Wirklichkeit aber im Himmel bist, dass du zwar äußerlich aus stofflichen Elementen bestehst, geistig aber aus himmlischen Elementen. Das ist der unsterbliche Ruhm des Menschen. Das ist die ewige Vortrefflichkeit in der Welt des Daseins. Das ist das unvergängliche Leben. Das ist der im Herzen der Menschheit verkörperte Geist. Die Herrlichkeit des Allherrlichen sei mit dir. Gezeichnet Abdu'l-Bahá Abbas. Man kann sich kaum einen höheren Auftrag, einen herausfordernderen Appell, einen anregenderen und eindrucksvolleren Kontrast zu den üblichen Idealen und Denkweisen vorstellen. Sätze wie diese wirken elektrisierend, den größten Mittelpunkt im Universum Gottes finden, von all den Gesetzen der Welt der Natur befreit werden, sich völlig von menschlichen Empfindlichkeiten befreien. Und was soll man zu der nachdrücklich geäußerten Hoffnung sagen, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich sei, von den Mächten des Königreiches, diesen höheren Gesetzen und Wirkkräften einer himmlischen Welt so beherrscht zu werden, dass man aus anderen heiligen Elementen besteht und während man äußerlich diese Welt als Bewohner beschreitet, wird man doch innerlich geführt und durch Einflüsse und Kräfte motiviert, die von einer weit höheren und wirklicheren Welt ausgehen. Es ist durchaus möglich, dass dem Leser solche Ideen als zu fanatisch erscheinen. Dies ist eine verständliche Haltung, solange er nur wenig über das Leben und die Lehren Bahá'u'lláhs und seines Sohnes weiß. Und so kann ich mit Nachdruck ergänzen, vom Leben und Martyrium von Tausenden ihrer liebenden Gefährten. Was mich betrifft, ich habe mit eigenen Augen ein Leben gesehen, so weit über dem Leben gewöhnlicher Menschen, dass es im Vergleich mit gewöhnlichen Maßstäben unfassbar erscheint. Abdu'l-Bahá bewegte sich sicherlich um einen Mittelpunkt, der sich völlig von der Ich-Bezogenheit der Menschheit unterschied. Während er äußerlich die Kleidung der Menschen trug, war er doch innerlich eindeutig mit den Eigenschaften Gottes bekleidet. Er war so offensichtlich von allen Gesetzen der Welt der Natur und von der Gefangenschaft menschlicher Empfindlichkeiten befreit, dass man nicht im selben Raum mit ihm sein konnte, ohne zu spüren, wie die Atmosphäre einer höheren, ruhigeren, edleren Welt von ihm ausstrahlte. Was wird also unsere Antwort sein, wenn er uns dazu aufruft, ihm in dieser Welt des Geistes zu folgen? Nur eine von drei Haltungen scheint möglich zu sein. Erstens, er war ein Visionär, ein abgehobener Idealist und nicht ernst zu nehmen. Zweitens, Er war in seinem Wesen und nach seinen Möglichkeiten einzigartig und sprach und handelte mit einer Weisheit und Befähigung, die für andere Menschen unerreichbar sind. Drittens, er war der Vorbote einer Welt der Wirklichkeit, für die diese Welt der Erscheinungen ein Umkehrspiegel ist, ein Bote, der alle Menschen aufruft, die Scheinwelt zu verlassen und in der wirklichen Welt zu leben. Ein Vorbild für die Menschheit, dass eine solch grundlegende Veränderung der Ausrichtung nicht nur möglich, sondern zwingend notwendig ist, wenn Glück, Ruhe, Weisheit und Wohlstand erreicht werden sollen. Betrachten wir jede dieser Möglichkeiten, denn es gibt keine anderen und wir müssen uns für eine von ihnen entscheiden, es sei denn, wir wollen dem Thema ganz ausweichen und weigern uns, darüber nachzudenken. Abdu'l-Bahas ganzes Leben widersprach der Annahme, er sei ein Visionär, ein abgehobener Idealist. Als er zur Studentenschaft an der Leland Stanford Universität sprach, wurde er von ihrem Präsidenten David Starr Jordan mit folgenden Worten vorgestellt: Abdu'l-Bahá wird sicher den Osten und den Westen vereinen, denn er geht den mystischen Weg mit praktischen Füßen. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann und wurde oft von anderen Menschen, übrigens nicht von Gläubigen, um Rat gebeten, wie sie ihre Geschäfte führen sollten. Eine seiner herausragenden Eigenschaften war sein ruhiges Urteil in allen weltlichen Angelegenheiten und sein sicheres Auftreten im Umgang mit Menschen und bei Anlässen aller Art, wo selbst die scharfsinnigsten Sprecher aus der Industrie nicht an ihn heranreichten. Er war dafür bekannt, dass er in die Küche ging und für seine Gäste ein Essen zubereitete. Und er achtete immer auch auf Kleinigkeiten, dass etwa der Raum, in dem seine Besucher bewirtet wurden, jede erdenkliche Annehmlichkeit bot, wobei er seine eigene Bequemlichkeit völlig vernachlässigte. Kurz gesagt, die geringste Untersuchung der Tatsachen wird die Schlussfolgerung nach sich ziehen, dass unsere erste Hypothese unhaltbar ist. Zweitens, er besaß übermenschliche Kräfte und daher kann von uns nicht erwartet werden, wie er zu sein. Das ist die leichte Erklärung. Es ist das Alibi, das so oft von denen benutzt wird, die die Diskrepanz zwischen ihren Idealen und ihrem Handeln entschuldigen wollen. Dafür gibt es den modernen Begriff der Rationalisierung. Die Schwierigkeit bei der Annahme dieser Hypothese ist, dass wir damit automatisch auch die Lehren und das Beispiel aller großen Seelen der Vergangenheit und Gegenwart ablehnen. Für diejenigen, die in der christlichen Tradition aufgewachsen sind, würde das bedeuten, dass Christus als unnahbare Vollkommenheit anzusehen wäre und seine ständig wiederholte Aufforderung missachtet würde, auf seinem Pfade zu wandeln, einander zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Man nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es hieße auch, die Philosophien der edelsten Menschen, die keinen Anspruch auf göttliche Autorität erheben, außer Acht zu lassen. Männer wie Sokrates, Epiktet, Marc Aurel, Emerson und zahllose andere, die in ihrem Leben bewiesen, dass Taten und Worte sich durchaus annähern können. Und die schlimmste aller Folgen einer solchen Sichtweise wäre, so scheint es zumindest dem Verfasser, die logische Folge, dass der Fortschritt des Menschen beendet und der gegenwärtige Zustand der Welt, der so ist, weil die Menschen die von Abdu'l-Bahá umrissene Welt außer Acht lassen und nicht an sie glauben, der ganz normale und unveränderliche Zustand wäre. Dies würde bedeuten, dass die Gesetze der Welt der Natur unabänderlich wären, dass der eigentliche Zustand des Menschen wäre, Blut an Zähnen und Klauen zu haben, und dass es über das Grab hinaus keine Bestimmung gäbe und somit auch keine höhere Welt, auf die es sich vorzubereiten gelte. Nein, für mich ist das eine undenkbare, ungeheuerliche Schlussfolgerung. Drittens, betrachten wir nun vorbehaltlos die dritte Hypothese, dass Baha'u'llah das jüngste Glied einer langen Kette von Offenbarern des göttlichen Willens ist. Er ist mit dem ausdrücklichen Zweck erschienen, den Menschen die wahre Welt zu eröffnen und ihre Aufmerksamkeit auf eine Lebensweise und einen Tätigkeitsbereich zu lenken, die bis jetzt eher im Hintergrund der menschlichen Wirkkräfte geblieben waren. Und sein Sohn Abdu'l-Bahá ist der lebendige Beweis für die Fähigkeit des Menschen, in dieser wahren Welt zu leben und zu arbeiten und so tatsächlich das Reich Gottes auf Erden zu errichten, das zu erwarten, Jesus uns aufgetragen und das zu erbitten, er uns befohlen hat. Für den Verfasser dieses Buches ist eine solche Hypothese nicht nur zufriedenstellend, sondern auch äußerst vernünftig und nachvollziehbar. Dass es einen solchen Wirkungsbereich gibt, das ist mit dem Begriff Welt gemeint, wurde vielfach bewiesen, nicht nur von den Vordenkern der Menschheit, sondern in unterschiedlichem Maße von jeder menschlichen Seele. Der Egoismus des Menschen, diese seltsame Krankheit, wie Abdu'l-Bahá ihn bezeichnet, hat bisher die Welt verdunkelt, aber im letzten halben Jahrhundert ist das Licht der Welt zunehmend erstrahlt. Das Rote Kreuz, unsere internationalen Friedensorganisationen, die Liga der Nationen, selbst unsere Gemeindefonds demonstrieren die Existenz und Wirkkraft dieser Welt. Bahá'u'lláh hat einfach alle Menschen dazu aufgerufen, dieses Handlungsfeld zu dem Bereich zu machen, in dem sie sich ständig und bewusst bewegen, sprechen und handeln. Tatsächlich sagt er uns: Sie haben es in einem kleinen Ausmaß versucht. Warum möchten Sie es nicht auf alle Einzelumstände des Lebens erweitern? Ist nicht klar, dass Führung notwendig ist, damit dies erreicht werden kann? Diese komplexe Welt ist schwer erkrankt. Ohne einen qualifizierten Arzt stirbt sie. Ihre Krankheit ist so komplex, sie beeinträchtigt jeden Körperteil und jedes Organ. Und die behandelnden Ärzte, Staatsmänner, Moralisten und Idealisten wissen so wenig über die Ursache, dass der baldige Tod droht. Sollen wir zu dem verzweifelten Schluss kommen, dass es keinen weisen Arzt gibt? Sollen wir gleichgültig hinnehmen, dass dieser Tod unausweichlich ist? Sollen wir mit der Uhr in der Hand am Bett des sterbenden Patienten stehen und die unvermeidliche Stunde erwarten? Oder sollen wir uns, möglicherweise als letzten verzweifelten Ausweg, wie die Ungläubigen es vielleicht nennen wollen, jemandem zuwenden, der zumindest beansprucht, die Diagnose erstellen und das Heilmittel verschreiben zu können? Einer, der seine göttliche Heilkraft wieder und wieder in Worten unvergleichlicher Macht und Beredsamkeit verkündet. Ich zitiere eines von vielen: Was der Herr als höchstes Mittel und mächtigstes Werkzeug für die Heilung der ganzen Welt verordnet hat, ist die Vereinigung aller ihrer Völker in einer allumfassenden Sache, einem gemeinsamen Glauben. Dies kann nicht anders erreicht werden als durch die Macht eines befähigten, allgewaltigen und erleuchteten Arztes. Wahrlich, dies ist die Wahrheit und alles andere ist nichts als Irrtum. Und Abdu'l-Bahá sagt: Der Körper der Menschheit ist krank. Sein Heilmittel und seine Heilung wird die Einheit der Menschheit sein. Sein Leben ist der größte Friede. Seine Erleuchtung und Belebung ist die Liebe. Seine Glückseligkeit ist, geistige Vollkommenheit zu erlangen. Es ist meine Hoffnung, dass wir durch die Gaben und Wohltaten der gesegneten Vollkommenheit ein neues Leben finden mögen, eine neue Macht erwerben und uns eine wundervolle und höchste Energiequelle erschließen, so dass der größte Friede auf dem Fundament der Einheit der Menschenwelt mit Gott errichtet wird. Und Bahá'u'lláh beansprucht nicht nur, die Krankheit diagnostizieren und heilen zu können, sondern macht auch die höchste Autorität geltend, um zu verordnen, zu führen und zu unterwerfen. O Könige der Erde, das größte Gesetz ist an diesem Ort, an dieser Stätte höchsten Glanzes offenbart. Alles Verborgene ist ans Licht gebracht durch den Willen des höchsten Verordners, dessen, der die letzte Stunde ankündet, den Mond spaltet und jeden unwiderruflichen Ratschluss auslegt. Ihr seid nur Vasallen, o Könige der Erde. Er, der König der Könige, ist erschienen, gekleidet in seine wunderbarste Herrlichkeit und lädt euch vor sich, den Helfer in Gefahr, den Selbstbestehenden. Noch nie wurde in der Geschichte der Propheten der Vergangenheit derart gewaltige Erklärungen abgegeben, eine solch göttliche Autorität beansprucht und solche Macht demonstriert. Und vergessen wir nicht, dass dieser außergewöhnliche Mensch 40 Jahre lang Verfolgung und Folterung durch grausame Könige und Geistliche erduldete. Dass er Tausende seiner ergebenen Gläubigen das gleiche Schicksal erleiden sah, selbst bis in den Tod. Dass er während dieser langen Jahre nie aufhörte, seine göttliche Sendung mit unbeugsamer Entschlossenheit und unbezwinglicher Majestät zu verkünden, die schließlich selbst seine schlimmsten Feinde demütigte. Wer nur einen Tropfen Blut für sein Ideal der Wahrheit vergossen hat, möge der erste Zweifler sein. Denen, die mit dem Auge Gottes sehen, die mit geistiger Sehkraft begabt sind, ohne die wir zu denen gehören, die Augen haben und nicht sehen, offenbart sich die wahre Welt, deren größter Mittelpunkt die Manifestation Gottes an diesem großen Tag seiner Offenbarung ist. Wir haben uns um derart begrenzte Mittelpunkte bewegt, um derart belanglose Interessen, wodurch unser Horizont so sehr eingeschränkt wurde, dass es fast unmöglich für uns ist, uns einen größten Mittelpunkt vorzustellen. Wenn wir diesen größten Mittelpunkt erreichen, breitet sich vor unseren staunenden Augen Gottes Universum aus. Und wir blicken einen höchsten Horizont, der alle Menschenkinder umfasst. In seinem Licht und seiner Herrlichkeit sind alle Probleme gelöst, alle Flammen und Zwietracht verlöschen durch die Einheit und Liebe, die die Grundlage der Gesetze des Universums ist. Gleichwohl haben die Christusgestalten jedes Zeitalters, die Wegweiser und Anführer der Menschheit, stets auf der Realität und Vorherrschaft dieser göttlichen Welt beharrt. Mögen die Menschen von Mut und Tat ihnen gehorchen und ihnen folgen. Im September 1916, als der Weltkrieg auf seinem Höhepunkt tobte und die Kommunikation zwischen Orient und Okzident schwierig war, erhielt ich eine Postkarte vom Sekretär Abdul-Bahas mit seinem letzten Sendbrief an mich. Er war nicht von ihm signiert, und das Original habe ich bis heute nicht erhalten, so dass ich den Wortlaut der Postkarte wiedergebe, damit die Aufzeichnung vollständig wird. Haifa, Syrien, 22. Juni 1916. Mein lieber Bruder in der Sache der Menschheit, die Berichte über deine Dienste, deine Reisen und Vorträge sind für die Freunde im Heiligen Land sehr bereichernd und beglücken das Herz Abdul-Bahas. Er liebt dich und betet für deinen geistigen Fortschritt und dein Wohlergehen. Er hat einen wunderbaren Sendbrief für dich offenbart. Die Übersetzung lautet wie folgt: O du Sprecher im Tempel des Königreichs, gelobt sei Gott, dass du die meiste Zeit unterwegs bist und von Stadt zu Stadt reist, um die Melodie des Königreichs in Versammlungen und Kirchen erklingen zu lassen und die frohe Botschaft des Himmels zu verkünden. Das Evangelium berichtet, wie Johannes der Täufer in der Wüste ausrief: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen, denn das Himmelreich ist nahe. Er rief in der Wüste, du aber rufst in dicht bewohnten Städten. Obschon die Geistlichen prächtige Kronen auf ihren Häuptern tragen, so ist es doch meine Hoffnung, dass du dein Haupt mit dem Diadem des Königreichs krönst, einem Diadem, dessen prächtige Juwelen die dunklen Zeiten künftiger Jahrhunderte und Zyklen erleuchten mögen. Gott sagt in seinem großen Buch, dem Koran: Gott aber schenkt seine Barmherzigkeit in besonderer Weise, wem er will. Das heißt, dass Gott mit seiner Gunst und seinen Gaben einige Seelen hervorhebt und sie mit seinem Siegel der Bestätigung ehrt. Eine ähnliche Aussage ist im Evangelium offenbart. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Preis sei Gott, dass du einer dieser wenigen bist. Schätze den Wert dieser Gnadengabe hoch und verbringe so viel Zeit, wie du kannst, mit der Verbreitung der Düfte Gottes. Grüße und Lobpreis seien mit dir. Gezeichnet Abdul-Baha Abbas.